Vom Buch Biblische Führung und Leitung, heute das Thema Abendmahl. Das zweite Teil, wo es steht, eine sehr feierliche Zeremonie, die Überschrift, eine sehr feierliche Zeremonie. Ja, letztes Mal hatten wir das gesprochen über das Abendmahl, weil ja, der Kurs ist über Leiterschaft und Gemeindeleiter oder Menschen, die im Leitungsteam der Gemeinde sind, werden ja irgendwann konfrontiert werden mit der Organisation eines Abendmahls. Deswegen hier hatten wir das angefangen und jetzt eine sehr feierliche Zeremonie. Das möchte ich ja auch betonen. Das ist ja quasi logisch. Trotzdem lass mich das hier mal betonen, dass das Abendmahl etwas sehr feierlich ist. Es ist ja nicht... Ja, ich habe ja schon tausende Abendmahle teilgenommen in meinem Leben und da waren dabei auch einige sehr wenig feierliche, wenn ihr versteht, was ich meine, wo man so etwas, quasi so, als wäre, hätte man gegessen, Chips gegessen mit einem Kumpel oder so, versteht ihr? Und das ist ja nicht feierlich, versteht ihr? Das heißt, feierlich bedeutet, dass man das ja ernst nimmt, dass man sehr bedacht ist, dass man da sehr in sich geht, dass man das seriös, in einer seriösen Art und Weise macht. Ne? Das, ich sage mal so, für die meisten ist das ja sehr selbstverständlich, aber... Lass mich das betonen. Nächste Information, die ich hier sagen möchte, bitte fallt nicht vom Stuhl, wenn ich sage, dass das Abendmahl kein Sakrament ist. Lass mich das übersetzen, weil ja die Idee hinter den Sakramente, die theoretische Idee hinter das Wort Sakrament ist ja ein Errettungsritual oder ein gnadespendendes Ritual. Und das heißt ein Ritual, wo die Menschen, die da teilnehmen, automatisch gesegnet, automatisch etwas empfangen sozusagen. Das Ritual in sich etwas spendet. Und sowas gibt's in der Bibel nicht, im Neuen Testament nicht. Das Abendmahl ist kein Ritual, sondern eine Zeremonie. Das sind völlig verschiedene Sachen. Ritual ist ja eine Zeremonie, die immer gleich durchgeführt wird, wo ganz wichtig ist, dass ja die richtigen Wörter benutzt werden, so quasi so eine Art Magie. Entschuldigung, wenn ich das sage. Das ist ein Ritual. Aber Abendmahl ist kein Ritual, sondern eine Zeremonie. Da ist ja nicht so wichtig, dass man die richtigen Wörter benutzt, sondern dass man die richtige Einstellung hat. Dass man diese Zeit haben, um nachzudenken. Das ist die Sache. Nicht das Abendmahl macht etwas mit uns automatisch als ein Ritual, nein, sondern wir nehmen teil und wir machen etwas in uns durch unser Denken, durch unsere Einstellung, durch unsere Gedanken, durch unsere Buße. Und das ist der Effekt des Abendmahls. Nächster Punkt, was ich betonen möchte, ist, die Teilnahme im Abendmahl ist sehr wichtig. Ja, es gibt ja Leute, die sagen, ja, weißt du was, ne Abendmahl, warum, wozu, einmal im Jahr reicht mir. Oder vielleicht einmal jede paar Jahre, ne? Und so ist das nicht. Teilnahme im Abendmahl ist sehr wichtig und sollte nicht vernachlässigt werden oder gemieden. Es gibt ja auch Leute, die das Abendmahl meiden, weil sie irgendwas getan haben, eine Kleinigkeit, da ein zorniges Wort gesagt haben zu einem Bekannten oder so und dann, oh nein, ich habe gesündigt und ich darf nicht im Abendmahl teilnehmen, versteht ihr? Geringfügige Gründe, weil es steht, trinkt alle daraus, nimmt alle, ne? Und deswegen ist ja wichtig, dass alle teilnehmen im Abendmahl. Okay, es gibt ja die andere Seite, wo Paulus mahnt, dass man ja das Abendmahl nicht unwürdig nehmen soll. Okay, was bedeutet dieses unwürdig nehmen? Lass uns darüber nachdenken. Wenn wir so, weil das hat ja Paulus im 1. Korintherbrief gesagt, geschrieben. Man soll das Abendmahl nicht unwürdig nehmen. Und im 1. Korintherbrief, wenn man den Brief ganz liest, dann merkt man, dass da viele, viele Probleme herrschten in dieser Gemeinde. Das war eine Gemeinde, die jetzt ziemlich, ich sag mal so, durcheinander war. Viel Chaos und einige Sünden und so. Das war ja nicht eine normale Gemeinde. Und deswegen müssen wir das auch betrachten, dieses unwürdig das Abendmahl zu sich nehmen, teilnehmen. Weil in Korinth, da gab es ja diese Respektlosigkeit gegenüber das Abendmahl. Respektlosigkeit, weil damals war das Abendmahl angeschlossen an einer sogenannten Agape-Mahlzeit, wo man zusammen gegessen hat. Ganz wichtig, war ganz wichtig und auch heute ist wichtig, wenn ja Christen sich versammeln, um zusammen zu essen. Und nach dieses Abendessen oder Frühstück haben sie das Abendmahl gemacht. Und in diesem Frühstück, dieses Agape-Mahlzeit, da haben sich einige früher gekommen und haben sehr viel gegessen und sogar ein bisschen zu viel Wein getrunken. Und da waren sie schon ein bisschen alkoholisiert. Und das war dann sehr respektlos, beim Abendmahl so teilzunehmen. Versteht ihr? Und die zweite Art der Respektlosigkeit auch gegenüber der anderen Brüder und Schwestern, weil die dann früher kamen, das waren ja meistens die Reichen, weil sie dann ihre Zeit selber einteilen konnten, durften. Und die Armen sind dann ein bisschen später gekommen und als sie gekommen sind, dann war nichts mehr übrig. Dann hatten die Reichen schon alles gegessen. Ne? Ich kann sagen, absurd das klingt. Ja, weil die Reichen, die haben ja Essen zu Hause. Die Armen, die sind da hingegangen, um zu essen, weil sie zu Hause nichts zu essen hatten. Und die Reichen haben alles weggegessen. Das war ja das war respektlos. Das war eine Schande, weil genau dafür waren diese Agape-Mahlzeit da, um den Armen zu speisen, dass die Reichen die Armen speisen sollten, damit alle zusammen essen, damit diese Gemeinschaft entsteht. Und das war ja auch die Respektlosigkeit gegen das Leib Christi, werden wir gleich sehen, was es bedeutet, den Leib zu unterscheiden. Okay, sehen wir, dass dort die Situation schon schlimm war. Das war ja nicht wegen einer ganz kleinen Kleinigkeit, dass jeder gesagt hat, heute werde ich das Abendmahl nicht nehmen, weil ich irgendwas getan habe, hier eine Kleinigkeit oder so. Versteht ihr? Irgendwas Unwichtiges oder so. Und nein, das waren schlimme Sachen, die dort passiert sind. Jesus hat gesagt, trinkt alle daraus. Ihr sollen teilnehmen. Wenn jemand so stark gesündigt hat, so schlimm gesündigt hat, etwas sehr, sehr Schlimmes getan hat, dann soll er das bitte lösen, dieses Problem, bevor er zum Abendmahl kommt. Bevor er zum Abendmahl kommt, dann soll er zu derjenigen Person gehen, die er beschädigt hat und das in Ordnung bringen, während der Woche und nicht beim Abendmahl versuchen, das zu lösen. Das Abendmahl ist ja keine Zeit, um sowas zu machen, hier Probleme zu lösen, zwischenmenschliche Beziehungen wieder in Ordnung zu bringen. Das Abendmahl ist nicht die Zeit, das zu machen, sondern die Woche, damit man, mit einem klaren Tisch zum Abendmahl geht, damit man in Frieden zum Abendmahl gehen kann. Nächste Überschrift, was bedeutet sich vor das Mahl prüfen? Vor das Mahl prüfen, ja. Wie gesagt, das Abendmahl ist eine Zeit, wo wir nachdenken über ganz viele Sachen, hauptsächlich über Jesus. Tu das zu meinem Gedächtnis. Das heißt, denken an Jesus. Vielleicht noch etwas mehr an seinen Tod. Verkündig den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Aber ich würde sagen, auch an alles, was er getan hat. Tu dies zu meinem Gedächtnis. Das heißt, denken in seiner Inkarnation und in sein Leben, seine Wundern und alles Mögliche, die er getan hat. Und auch, dass er jetzt auch verstanden ist und so weiter. Denken an Jesus. Und wenn man an Jesus denkt, was denkt man? Dass er ja ein Vorbild ist von Liebe und Demut. Und das lässt uns wieder denken, ja, bin ich demütig? Ja, und so. Dass man solche Gedanken hat, dass man sich prüft und denkt, habe ich was Falsches getan? Habe ich Gott gelästert oder so? Habe ich etwas gegen Gott getan? Dann können wir sagen, in mein Herz zu sagen, Gott vergib mir oder so. Ja. Aber das, was Paulus meinte, sich vor das Mal prüfen, ne? Diese Situation, wenn wir diese Situation vor Augen haben, dieses Durcheinander in der Gemeinde, dass die Leute, dass wir nachdenken sollen, so soll es nicht sein, dass jeder nur an sich selbst denkt, wie damals, sondern dass man schon guckt, wir sind eine Gemeinde. Habe ich die Liebe zu den Geschwistern, den Brüdern? In der Gemeinde in Korinth sind ja sogar viele Menschen krank geworden und einige sogar starben, als, ne, wie könnte man sagen, weil sie das Abendmahl nicht ernst genommen haben, weil sie damit gespielt haben, weil sie das entwürdigt haben, das Abendmahl. Das ist nicht gut, weil sie das Abendmahl als eine ganz normale Mahlzeit gesehen haben und sich dann gestritten haben und so, ne, und sich das Essen geklaut haben sozusagen, ne, gegenseitig. Und das war sehr schlimm, das war unwürdig, das war nicht entsprechend den Umständen. Wir sollten erklären, dass derjenige, der in Sünde ist und es trotzdem nimmt, mit etwas Ernstem spielt. Ja, es gibt ja Leute, die dann falsche Einstellung haben und gar nicht Buße tun, einfach dahin gehen und das Abendmahl nehmen, ne? Und denken, ja, niemand weiß, dass ich gesündigt habe und so. Aber Gott weiß. Gott weiß, und deswegen hat Gott auch die Leute in Korinth einen Denkzettel verpasst durch Krankheit und Tod und so, ne? Deswegen, wir sollten das schon respektieren, das Abendmahl. Nächste Überschrift, den Leib des Herrn unterscheiden. 1. Korinther 11, 29. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. 1. Korinther 11, 29. Was ist ja das Leib des Herrn? Das Leib des Herrn ist ja die Gemeinde. Und die Gemeinde, die war gespaltet. Da gab es Streit, da gab es, ne, Egoismus und so weiter. Und das war falsch. Das Abendmahl wird ja auch Gemeinschaftsmahl genannt oder die Gemeinschaft. Und ne, viele sagen zum Abendmahl, ich werde, ne, wenn sie zum Abendmahl gehen, ich gehe die Gemeinschaft zu nehmen, ne, das Gemeinschaftsmahl, und das wäre dann heuchlerisch, wenn man da hingeht und sich da hinsetzt, das Abendmahl nimmt und gar nicht nach rechts und links guckt und die anderen gar nicht begrüßt oder so, ne, und einfach nach Hause geht und dann sagen, ich habe die Gemeinschaft genommen. Ne. Das heißt, dann ist es ja nur ein Wort, Gemeinschaft, ein schönes Wort, aber es soll ja nicht nur ein schönes Wort sein, sondern es bedeutet auch etwas, dass Jesus, er ist ja für nicht nur für mich gestorben, sondern für alle andere, und wir sind sein Leib, die Gemeinde, die Menschen, die beim Abendmahl sind, die sind sein Leib, die sind Glieder seines Leibes, und dieser Leib, er darf nicht zerstritten sein, aber muss vereint sein. Deswegen bedeutet ja, das Leib unterscheiden bedeutet zu fragen, wie stehe ich zu alle anderen Mitglieder der Gemeinde, alle anderen Brüder und Schwestern? Liebe ich sie? Bin ich vereint mit ihnen? Versteht ihr? Das bedeutet den Leib des Herrn unterscheiden. Die ersten Gemeinden pflegten die Gewohnheit, die Sünden vor dem Abendmahl gegenseitig zu bekennen. Aber dabei geht es nicht um allen Sünden, sondern nur, die man gegen einen anwesenden Bruder oder Schwester getan hat, sich zu versöhnen. Abendmahl ist nicht als Zeit der Sündenreue und Sündenvergebung gedacht. Dies soll im Voraus gemacht werden. Ja, damals haben die diese Gewohnheit, Sünden zu bekennen vor dem Abendmahl. Aber das Abendmahl ist trotzdem nicht so eine Zeit, wo man sagt, okay, ich habe meinen Bruder, meine Schwester beleidigt oder ich habe sie verletzt. Und in 20 Tagen haben wir Abendmahl. Okay, dann schiebe ich das mir vor mir. Und wenn wir Abendmahl haben, dann gehe ich hin und sage, vergib mir oder so. Nein, wir sollen das, ne, sofort machen. Und das ist ja eine Zeit der Gemeinschaft, diese Sündenreue, diese Sündenvergebung, diese Versöhnung oder so, soll ja etwas Schönes sein, sich zu versöhnen, sich zu umarmen. Wenn irgendetwas ist, was diese Gemeinschaft betrübt, dann, ne, das lösen und so. Das meine ich hier, dieses Sündenbekenntnis. Nächste Überschrift, wer darf teilnehmen? Wir sollen diesen feierlichen Moment nicht kaputt machen mit Diskussionen. Deswegen, wenn jemand anwesend ist, der nicht gläubig oder nicht getauft ist, können wir einen Hinweis geben, dass das, was er tut, sich selbst schädigt. Das heißt, es gab schon solche Situationen, dass man hier ein Abendmahl feiert und aus irgendeinem Grund ist jemand dabei, der noch nicht bekehrt ist, und man möchte dir nicht sagen, guck mal, hör zu, das ist ja nur für bekehrte Menschen, nur für getaufte Menschen, Menschen, die hier die biblische Taufe bekommen haben, ne, durch Untertauchen im Wasser, ne, und da möchte man das ja nicht diskutieren, möchte man nicht anfangen, hier eine Diskussion, geh raus oder so, du sollst nicht teilnehmen, versteht ihr? Das würde hier das Klima des Abendmahls zunichte machen, ne? Das heißt, diese Ernsthaftigkeit und so weiter. Deswegen sage ich, okay, dann man sagt einen Hinweis, man sagt, dieses Abendmahl ist gedacht für Menschen, die bekehrt sind, die an Jesus glauben, Jesus folgen und so, und die getauft wurden oder so. Und wenn jemand dann trotzdem besteht, teilzunehmen, dann, ne, ich sag mal so, dann ist es selber schuld. Das heißt, wenn er, ne, wie kann man sagen, etwas tut, was nicht richtig ist. Ne? Und wir sollen ja nicht streiten, nicht diskutieren in diesem Moment. Eine Methode, solche unangenehmen Situationen zu umgehen, ist, das Abendmahl an einem Wochentag zu machen, in einem geschlossenen Mitgliedergottesdienst. Ne? So ist es ja. Einige Gemeinden machen das am Dienstagabend zum Beispiel hier. Gemeindemitgliedergottesdienst. Das heißt, ein geschlossener Gottesdienst. Ein Gottesdienst, wo die Mitglieder durch die Nebentür eingehen in der Kirche. Ne? Damit man unter sich ist. Versteht ihr? Ne? Kann man machen. Muss man nicht machen. Kann man machen. Schon in den ersten Gemeinden war die Taufe der Eingang zur Teilnahme zum Abendmahl, weil sie als ein Zeichen betrachtet wird, dass jemand die Nachfolge Jesu allen Konsequenzen auf sich genommen hat, ein Leben in der Heiligung. Das sehen wir auch so. Die ersten, das wissen wir, dass die ersten Gemeinden im Jahr, ne, ihr wisst schon, nachdem Jesus auferstanden ist, zum Abendmahl nur die Menschen empfangen haben, die getauft waren. Ja, weil das ja, ne, ein Zeichen war, der Nachfolge, der wahre Nachfolge. Ja. Zwei Punkte, zwei Überschriften hatten wir noch. Zeremonielle Mahlzeit, damit wir die Bedeutung des Abendmahls ein bisschen besser verstehen, sollen wir hier im Alten Testament mal gucken, was das Alte Testament uns lehrt über zeremonielle Mahlzeit. Weil das Abendmahl ist nicht eine Mahlzeit, eine einfache Mahlzeit, wie jetzt ein, ne, Mittagessen oder Abendessen oder Frühstück, sondern es ist eine sogenannte zeremonielle Mahlzeit. Interessant, dass hier 1. Korinther 11, 25, Paulus sagt, ne, dass Jesus nach dem Mahl das Abendmahl gemacht hat. Nach dem Mahl, nach dem Abendmahl, nach der Mahlzeit. Das heißt, Abendmahl ist keine Mahlzeit, sondern eine zeremonielle Mahlzeit, ein zeremonielles Essen, eine Zeremonie. Jesus hat die Elemente gesegnet und dadurch hat er sie zu etwas Besonderes erhoben. Biblische Beispiele zeremonieller Mahlzeiten. Melchisedek brachte Brot und Wein, um Abraham zu segnen. Melchisedek hat mit Abraham gegessen, aber das war jetzt nicht eine einfache Mahlzeit, wo Melchisedek zu Abraham gesagt hat, du hast Hunger, okay, kein Problem, lass uns hier ein bisschen essen und so, hier Brot, njam, 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 njam. Nein, das war schon diese zeremonielles Essen, versteht ihr, die zeremonielle Mahlzeit, so eine Vorbereitung auf diesen Segen, was Melchisedek Abraham gegeben hat, versteht ihr, etwas so Ernsthaftes, etwas, ne, so kann man sagen, ja, Melchisedek, der war ja dieser Priester, ne, und dann hat er diese Zeremonie gemacht, gut. Auch in 2. Mose 18 haben wir ein Beispiel einer solchen zeremoniellen Mahlzeit. Moses und Aaron und alle Älteste Israels haben eine solche Mahlzeit vor Gott gemacht. 2. Mose 18, 12 lese. Ich und Jethro, Moses Schwiegervater, nahm Brandopfer und Schlachtopfer, um Gott zu opfern. Da kamen Aaron und alle Ältesten von Israel, um mit Moses Schwiegervater ein Mahl zu halten, vor dem Angesicht Gottes. Ein Mahl zu halten vor dem Angesicht Gottes, das war etwas Besonderes. Das war eine zeremonielle Mahlzeit. Nächste Überschrift. Abendmahl ist eine Aufgabe. Ja, wir haben viele Aufgaben als Christen, wie hier Jüngerschaft zu machen oder Menschen zu taufen oder predigen oder uns zu versammeln in der Gemeinde und so weiter und so fort und auch das Abendmahl zu feiern. Jesus hat gesagt, verkündet den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Das ist dann eine Aufgabe, den Tod des Herrn verkünden. Ne? Und diese Aufgabe, die Jesus gegeben hat, ne, die ist so ein bisschen merkwürdig. Verkündet den Tod des Herrn, bis er wiederkommt, ist ja so ein bisschen merkwürdig, weil im heutigen christlichen Umfeld ist die Verkündung vom Tod Jesu sehr gegenwärtig. Zu gegenwärtig. Zu gegenwärtig. Was meine ich damit? Es wird zu viel geredet über den Tod Jesu. Zu viel im Sinne von verglichen mit damals. Weil ihr könnt euch das vielleicht vorstellen, dass damals haben die Menschen, die Christen, die Auferstehung Jesu erlebt. Die haben gesehen, wie Jesus gekreuzigt wurde. Ganz schrecklich war das. Ne? Niemand hat gezweifelt, dass Jesus wirklich gestorben ist. Weil wer kann schon so eine Kreuzigung überleben, versteht ihr? Und nach 3 Tagen ist er auferstanden und 40 Tage mit ihnen gelebt. Und dann könnt ihr euch das vorstellen, dass die Auferstehung, dass diese Kraft der Auferstehung, dieses Wunder der Auferstehung, sie so überwältigt hat, dass Jesu Tod so ein bisschen in den Schatten gegangen ist. Wer redet noch über den Tod Jesu, wenn er ja auferstanden ist? Und ich stelle mir vor, ich bin mir ziemlich sicher, dass die ersten Gemeinden sehr viel über die Auferstehung geredet haben. Sehr viel über den Heiligen Geist, weil sie ja Pfingsten erlebt hatten. Das heißt, die hatten ganz viel zu reden über die Kraft Gottes und die Auferstehung und die Wunder und all diese Sachen. Und dann kommt Jesus und sagt, wisst ihr was? Ihr müsst auch manchmal diese Zeremonie machen, um den Tod Jesu zu verkünden. Auch, versteht ihr, nicht nur an Auferstehung und Heiligen Geist und Wunder zu reden, sondern auch manchmal über den Tod Jesu. Und heute ist das ja oft umgekehrt. Es wird zu viel über den Tod Jesu geredet und zu wenig über Auferstehung, Heiliger Geist und Wunder. Das müsste man ja wieder korrigieren, versteht ihr? Dass man quasi so das Reden über den Tod Jesu quasi so begrenzt auf das Abendmahl. Und die anderen 29 Tage des Monats über Auferstehung und Heiliger Geist und Wunder redet, versteht ihr? Und da knüpfen wir wieder an der Bedeutung des Abendmahls, weil das Abendmahl hat seine Bedeutung aus das jüdische Passafest. Das Abendmahl ist, wie kann man sagen, das neue Passafest sozusagen, das umgedeutete Passafest oder umgekehrt. Das Passafest war eine Vorbereitung, war ein Bild, eine Prophezeiung, eine bildliche Prophezeiung für das Abendmahl. Und das Passafest war die Erzählung oder die Erinnerung an diese Befreiung von Ägypten. Und so wie ja das Volk Israel sich gefreut hat, ins verheißene Land einzugehen und die Gefahr unterlag, im neuen Land nur noch das zu genießen, sagen, wow, wir sind in einem tollen Land, wow, super, dieses Land ist schön, Halleluja. Und vergessen, wie es dazu gekommen ist, dass sie zu diesem Land kamen, welcher Prozess dahinter stand, wie viel es gekostet hat. Versteht ihr? Und so ähnlich Jesus mit der Auferstehung, dass wir nur die Gefahr unterliegen. Jesus möchte nicht, dass wir nur noch an der Auferstehung und an den Wundern denken und vergessen, woher das kommt, wie viel das gekostet hat, versteht ihr? Und deswegen sagt Jesus, feiert das Abendmahl und denkt auch ein bisschen daran, wie viel das gekostet hat. Verkündet das Tod Jesu, bis er wiederkommt. Halleluja. Gut, dann kommen wir allmählich zu Ende. Und lasst uns da, das Ziel dieser ganzen Sachen ist, dass ihr teilnimmt in der Organisation des Abendmahls oder vielleicht sogar selber ein Abendmahl durchführt, später, irgendwann. Deswegen ist es sehr wichtig nachzudenken, wie man sowas macht, ganz konkret. Bitte würdige diese Zeremonie mit der Ehrfurcht und Feierlichkeit, die sie verdient. Schaue, dass die Aufmerksamkeit allen Teilnehmer auf den Moment gerichtet ist. Es kann ja passieren, dass, wenn man hier das Abendmahl feiert, irgendwas passiert, dass Menschen da Nebengespräche führen oder irgendwas passiert, was dann die Konzentration der Leute nimmt. Versteht ihr? Das ist nicht gut. Da sollten wir versuchen, dass ein Fokus der Aufmerksamkeit der Leute zu diesem Punkt ziehen, zur Mitte ziehen, zum Abendmahl. Dass man ja diese Sachen löst, wenn irgendwas stört, dass man diesen Störfaktor wegnimmt, damit alle sich wirklich konzentrieren, damit alle wirklich fokussieren. Was darf man ja während des Abendmahls machen? Man darf ja Bibelverse lesen, ja, weil wenn die Gemeinde groß ist, dann dauert es ein bisschen, bis ja Brot und Wein zu allen Teilnehmern angekommen ist. Dann kann man ja während dieser Zeit hier Bibelverse lesen oder ein Lied singen, darf man machen, aber ja bitte keine Sachen wie hier durchsagen oder Kollekte sammeln oder Zeugnisse erzählen. Das wäre nicht gut. Ne? Bibelverse oder Lieder, okay, aber nicht andere Sachen. Zum Ablauf. Dann habe ich hier auf der nächsten Seite hier so einen Ablauf geschrieben. Wie das anfängt, wie das weitergeht. Ne? Ein Bibelvers lesen zum Beispiel, habe ich ein paar Beispiele genannt. Und dann sollt ihr dann auch erklären, was bedeutet das Abendmahl, ganz kurz. Was und wie die Teilnehmer sich richtig einstellen und richtig teilnehmen sollen und so. Ne? Einen kleinen Vortrag oder eine kleine Predigt über das Thema. Und dann ein bisschen reden über das Brot, was das Brot bedeutet und dann das Brot segnen, widmen in einem gemeinsamen Gebet. Und dann den Vers 1. Korinther 11, 23 bis 24 lesen, das Brot brechen und austeilen. Hier habe ich geschrieben Diakone. Wenn die Gemeinde groß ist, ja dann sollen auch Leute helfen, die Diakone, das sollen helfen auszuteilen. Fragen, ob alle Teilnehmer das Brot bekommen haben, ja. Weil in der Aufregung kann vielleicht hier einer übersehen werden oder so. Deswegen ist wichtig, haben alle das Brot bekommen, okay, dann weiter. Den Kelch segnen, widmen, 1. Korinther 11, 25 und 26 lesen und dann den Wein austeilen, das heißt Traubensaft. Ne? Und so. Und auch ja die Diakonen, die sollen ja auch die Elemente bekommen. Das heißt, am Ende, nachdem die Diakonen die Elemente ausgeteilt haben, dann kann der Pastor den Diakonen die Elemente reichen. Und dann, nachdem alle sie bekommen haben, zu sich nehmen. Und dann beten. Ein Dankgebet sagen. Halleluja. Amen. Gott segne euch.